Körperlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Michael Weikert, heute zu Gast. Schön, dass du hier bist. Du bist ja für 2027 der Oberbürgermeisterkandidat der Stadt Leipzig für die CDU. Aber was noch viel wichtiger ist, du bist ja alter Herr der KDSDV Germania Leipzig.
So ist es. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen.
Ja, ich habe mich auch gefreut, dass das endlich geklappt hat. Wir haben ja auch schon länger geplant. Ne? Wir hatten ja schon vor ein paar Monaten den Erstkontakt. Und jetzt sitzt du hier, gerade aus Düsseldorf, hier hin.
Ins schöne Erkrath.
Ja.
Ja, hier ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, kann man so sagen. Doch. Wir haben ja auch einen CDU-Bürgermeister bei uns.
Das ist meistens gut.
Hat ja meine Frau und mich auch getraut.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen darüber erzählen. Du hast ja auch einen interessanten Werdegang hinter dir. Du warst ja nicht nur CVer oder bist nicht nur CVer, du bist bei der Marine gewesen, du bist bei Leipzig aufgewachsen, dann bist du in den Westen rüber, dann wieder zurück. Erzähl mal, wie ist das gekommen?
Ja, also das ist in der Tat ein spannender Weg gewesen. Also ich bin ja im Oktober 89 geboren, ein Kind der friedlichen Revolution, wie ich gerne sage. Noch DDR-Staatsbürger, gab es ja damals noch. Und meine Eltern sind 1990, also mit einem Jahr, in den Westen gezogen. Wir hatten in Nienburg an der Weser Westverwandtschaft, da bin ich aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, Abitur abgelegt, war damals schon politisch aktiv. Also ich bin mit 13, 14 politisch aktiv geworden, Schülersprecher, dann in der Jungen Union, in der Schülerunion, die klassische Ochsentour. Und da habe ich mein Handwerkszeug gelernt. Und dann gab es ja hinterher noch die Wehrpflicht für mich auch. Also ich musste ja, wurde ja noch richtig gemustert und musste auch. Stand für mich auch nicht zur Debatte, ob ich zur Bundeswehr gehe oder nicht. Weil für mich stand fest, ich kann mich nicht politisch dafür einsetzen, dass es einen Afghanistan-Einsatz oder Piratenjagd am Horn von Afrika geht. Und dann, wenn ich gefragt werde, aber verweigere. Das war für mich völlig klar. Die Bundeswehrzeit hat mich im positivsten Sinne sehr geprägt. Und dann bin ich 2011 nach Leipzig gezogen. Und das sind jetzt fast 15 Jahre. Und diese 15 Jahre haben mich natürlich nochmal ganz anders und auch noch viel tiefer geprägt. Denn also Leipzig ist meine Heimat. Ich bin zwar woanders aufgewachsen und habe auch numerisch die größte Zeit meines Lebens nicht in Leipzig verbracht. Aber mittlerweile sind das 15 Jahre, die zu den glücklichsten gehören, keine Frage. Und durch das, was ich in Leipzig gemacht habe, mich natürlich auch nochmal ganz anders geprägt haben.
Ja, interessant. Wie war das denn so für dich? Also ich meine, du bist ja dann, seid ja dann relativ früh ja dann rüber in den Westen gezogen. Dementsprechend hast du ja eigentlich eine relativ normale westdeutsche Sozialisierung auch durchgelaufen. Fallen dir da Unterschiede auf, wenn du dann mit deinen Kumpanen in Leipzig zu tun hast, dass es da Unterschiede gibt, also Mentalitäten anders sind? Also
da gibt es natürlich Unterschiede. Also zum einen war ich nicht getauft. So. Habe mich erst mit 18 taufen lassen. Das heißt, es gab schon mal, also es war damals völlig klar, es gibt nur Konfirmationen. Ne? Da, wo ich aufgewachsen bin, ist absolute Diaspora. Also entweder man macht Konfirmation oder halt nichts. Jugendweihe gab es ja am besten damals noch nicht so. Und das war schon ein Unterschied. Es war immer klar, wir sind die Zugezogenen. So. Es war immer klar, wir sind die Ostdeutschen. So. Das ist schon etwas anderes gewesen. Die normale westdeutsche Sozialisation, ja, im Großen und Ganzen ist das so. Aber immer mit diesem Vorbehalt, und der ist in einer kleinen Stadt natürlich nochmal wesentlich größer, man gehört nicht dazu. Man ist nicht Teil der etablierten Nienburger Familien und das war sicherlich so, dass ich da mich halt eben hocharbeiten musste oder da meinen eigenen Weg gehen musste. Ich habe das aber nie als Makel empfunden. Also ich bringe es nochmal auf den Punkt, als ich im Westen gewohnt habe, war ich immer der Ossi. Als ich in den Osten gezogen bin, war ich immer der Wessi. Ich bin aber ein gesamtdeutsches Produkt.
Findest du, dass die Ost-West-Thematik eher von Ostdeutschen angesprochen wird als von Westdeutschen? Oder?
Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Also was ich feststelle ist, dass heutzutage sehr viele, die deutlich jünger sind als ich, die nach der Jahrtausendwende geboren sind, ihre ostdeutsche Identität wiederentdecken zu versuchen. Ich glaube, dass das an sich keine große Rolle spielt zwischen den beiden Landesteilen. Es gibt natürlich nach wie vor Unterschiede zwischen Ost und West, keine Frage. Es gibt auch nach wie vor viele Westdeutsche, die noch nie im Osten waren. Und jetzt ist Leipzig natürlich die größte Stadt Ostdeutschlands, aber ich sage auch immer, wenn ich da sage, wenn ihr mal in den Osten wollt, fahrt nicht nur nach Leipzig oder nach Dresden, ne, fahrt mal nach Döbeln, nach Torgau, nach Görlitz, nach Weißwasser. Ne, das ist ja dann schon nochmal was anderes. Ich sehe es immer so, also es ist ja unsere Verpflichtung auch als CDU, als Partei der Deutschen Einheit, da sehr klare Grenzen aufzuzeigen. Ich kann aber natürlich viele in Ostdeutschland verstehen, die in den 90er und Nuller Jahren mit Westimporten keine guten Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Also da gibt es ja nun auch diverse Beispiele, die auch nicht aufgearbeitet sind. Stichwort Treuhand. Das ist ein sehr, sehr weites Feld.
Waren ja auch viele Core-Studenten, ne, die da drin
das
aktiv
ist so,
waren.
Das ist so. Ich glaube auch, dass also wirklich Detlef Carsten Rohwedder ein Märtyrer der deutschen Einheit ist. Der wollte ja auch einen anderen Weg, als die Treuhand ihn dann eingeschlagen hat, nachdem er ermordet wurde. Und da ist viel kaputt gemacht worden, auch an Vertrauen. Arbeitslosigkeit war auch im Westen natürlich ein Thema, aber hier sind wirklich, ja, Generationen und ganze Gesellschaftsschichten auf einmal standen vor dem Nichts. Und das unterscheidet Ost und West natürlich ganz stark, ja.
Aber war das auch, sagen wir mal, nur die Treuhand oder auch, sagen wir mal, die Umstellung von Planwirtschaftsbetrieben hin zur freien Marktwirtschaft?
Alles. Also die Lebensbiografie für Millionen Deutsche war am 9. November zu Ende, beziehungsweise man musste sich auf etwas ganz Neues einstellen. Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass bis auf wenige Ausnahmen viele westdeutsche Politiker die deutsche Einheit nur noch aus Folkloregründen aufs Tapet gehoben haben in Sonntagsreden. Ich glaube, Kohl und Genscher waren da wirklich Ausnahmen, die da wirklich immer dran geglaubt haben. Und so ist es ja dann auch gekommen. Die Erfahrung vieler Ostdeutscher, die ich nicht gemacht habe, vor dem Nichts zu stehen und deswegen auch anders mit Veränderungen umzugehen. Auf der einen Seite nehme ich eine enorme Veränderungsbereitschaft nach wie vor wahr. Also unsere langjährige Kulturamtsleiterin hat immer gesagt, wenn wir etwas können, dann ist es Veränderung. Auf der anderen Seite sind aber Ängste, Sorgen für mich schon auch nachvollziehbar, wenn es darum geht, wir müssen jetzt entweder bei dem Thema Migration, was ich auch sehr kritisch sehe, aber dass da man eben sagt, wir wollen eben nicht, dass es hier aussieht wie in Duisburg-Marxloh, das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen, dass man da jetzt nicht mit, sagen wir mal, mit der Flagge vorne dran steht und sagt, ist jetzt eine super Idee, 1 Million Menschen unkontrolliert ins Land zu lassen. Mhm.
Aber es ist ja auch gerade die CDU gewesen, die das 2015 ja auch durchgesetzt hat.
Das war ja in erster Linie die damalige Bundeskanzlerin, die... Auch das muss man ja mal nüchtern betrachten. Ich teile viele ihrer Entscheidungen überhaupt nicht, halte sie auch nach wie vor für falsch. Aber man kann ihr jetzt nicht vorwerfen, dass sie handwerklich schlecht regiert hat. Inhaltlich sehe ich vieles, ne, also vieles, was wir jetzt an Problemen haben, ist halt damals einfach liegen geblieben. Man wollte keinen Konflikt eingehen. Man hat alle politischen Konflikte einfach nur mit Geld zugeschüttet. Aber was damals schon begonnen hat, und da werde ich ja auch nicht müde, dieses Thema zu bespielen, ist, dass den Kommunen immer mehr Aufgaben übertragen werden, wofür sie das Geld nicht bekommen. Also das, was wir jetzt an Misere haben, das liegt in der Zeit 2015, 2016 begründet. Weil wir viele Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern nicht erstattet bekommen haben. Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr strittiges Thema.
Das ist so, ja.
Was mich aber auch noch interessiert, ist ja auch hier... sagen wir mal, dieses Selbstverständnis. Beobachtest du oft in Leipzig oder generell in Ostdeutschland eine Ostalgie oder eher, sagen wir mal, wie das mit den Worten von Justus Geilhufe zu sagen, eine ostdeutsche Vita?
Beides. Also es gab ja Anfang der Nullerjahre gab es ja so verschiedene Ostalgie-Shows, so mit Kathi Witt.
Naja, und ein Rotkäppchen.
Rotkäppchen und wobei Rotkäppchen wirklich, würde ich immer wieder sagen, was deutsche Sekt angeht, auch an der Spitze ist.
Ist gut.
Aber das war so dieses, naja, und da haben wir halt einen Kessel Buntes und Helga Hahnemann und so, war doch alles nicht so schlecht. Ich hatte einen Geschichtslehrer damals, der gesagt hat, ja, wunderbar, wann machen wir eigentlich mal so eine Dritte Reich-Show? Ne? Weil für mich immer klar war, Natürlich gab es glückliches Leben in der DDR. Keine Frage. Und dass viele ja auch sagen, ne, das war eine andere Gemeinschaft, weil man sich anders auch miteinander ins Benehmen setzen musste. Aber am Ende des Tages blieb, es war eine Diktatur, die 18 Millionen unserer Landsleute unterdrückt hat. So. Und das darf man halt eben nicht vergessen. Diese ostdeutsche Vita, wie gesagt, die ist von Brüchen geprägt an vielen Punkten. Und das finde ich, das können viele, die im Westen unseres Landes groß geworden sind, das können viele so nicht nachvollziehen. Und ich finde, es würde einfach gut tun, ne, das zu akzeptieren, das anzuerkennen und gerade in vielen auch politischen Fragen nicht immer so belehrend auf Ostdeutschland zu schauen, so nach dem Motto, ja, ne, ihr seid ja sowieso immer ein bisschen komisch. Weil ich denke, nee, es gibt ja Gründe, warum das so ist. Es gibt ja Gründe, warum Parteien bei uns bei weitem nicht so viele Mitglieder haben wie in der alten Bundesrepublik.
Mhm. Ja, ist eine große Skepsis, die da auch, glaube ich, dem Staat gegenüber besteht. Ja, ja. Das ist mir aufgefallen, als ich mir die Biografie, also die beziehungsweise das Buch Freiheit von Angela Merkel als Hörbuch angehört hatte. Gerade als die, also im Osten, die neuen Parteien sich gegründet haben zur Wende hin, war das halt auch schwierig, dass viel Personal dort auch aktiv war, die halt auch eine Stasi-Vergangenheit halt hatten.
So ist es.
Und dass man auch sich gegenseitig nicht trauen konnte, weil nicht klar war, ob die Person gegenüber eine tickende Zeitbombe ist.
So ist es.
Die das ganze Schiff dann mit runterziehen könnte.
Das ist so. Es ist ganz spannend, welche Parteien sich damals auch so gegründet haben. Also es gab ja das Neue Forum, Demokratie jetzt, den demokratischen Aufbruch, Bündnis, also das, was dann später in Bündnis 90 auch übergegangen ist. Das war alles, also und viele sind ja bewusst in diese Parteien gegangen und nicht in Blockparteien, weil sie eben die Angst haben mussten, dass in den Blockparteien Leute sind, die überwachen. Und auch die CDU hat jetzt ihre Geschichte als Blockpartei noch nicht so zu 100% aufgearbeitet. Aber es, und das ist für viele natürlich nach wie vor auch mit einem Makel behaftet, sich parteipolitisch zu engagieren. Weil es war völlig klar, wer in so eine Partei geht oder in die Partei geht, da ist irgendwas. So. Manchmal, ich will da gar nicht das mit mir ein Urteil darüber erlauben, warum das Leute gemacht haben. Das steht mir nicht zu, weil ich nicht weiß, wie ich mich in so einer Situation verhalten hätte. Bestes Beispiel, Sie können jetzt hier sich 3 Jahre verpflichten oder Sie studieren nicht. Weiß ich nicht, was ich da gemacht hätte. Ganz klar. Auch wirklich, wenn es dann richtig böse wurde und man die Familie genommen hat, um einen zu erpressen. Ich breche da wirklich nicht den Stab über Einzelne. Aber dass natürlich eine große Skepsis nach wie vor vorhanden ist, gegenüber Politik insgesamt, gegenüber Parteien auch, das kann ich verstehen.
Man sieht es ja auch an den Wahlergebnissen. Ja. Also es ist ja wirklich ganz klar, wenn man die Karten einfärbt, dass man da eine ganz klassische Ost-West-Verteilung sieht zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Ja. Das ist noch ein weiter Weg. Aber ich meine, es ist ja auch eine Art von Kultur, die dort besteht. Du hast ja eben erzählt, dass du dich mit 18 hast taufen lassen. Ja. Also du bist ja dann praktisch atheistisch aufgewachsen. Dann hast du dir eine Konfession ausgesucht.
Ja.
Wie kam es, dass du dir den Katholizismus ausgesucht hast? Weil ich meine, gerade ist es ja so, dass Leipzig etc. pp. Ist ja eher eine protestantisch geprägte Gegend.
Das war noch in meiner Nienburger Zeit. Also ich habe immer ein Interesse an kirchlichen Abläufen sicherlich erstmal, an Gottesdiensten gehabt. Mich hat das irgendwie fasziniert und ich weiß noch, das war bei der Beerdigung meiner Großmutter, das war September 2007, also kurz vor meinem 18. Geburtstag, kam eine mir unbekannte ältere Dame auf mich zu und überreichte mir ein Bild vom Papst, Benedikt dem 16. Und da war eine Kreuzkette mit dran, die angeblich vom Papst gesegnet sein sollte. Kann man jetzt die Frage stellen. Aber das war für mich so die Initialzündung. Ich hatte lange schon so immer wieder überlegt, willst du den Schritt gehen, willst du das nicht machen? Und das war für mich wie so eine Art, also Erweckungserlebnisse sind jetzt nicht so meins, aber das war für mich die Initialzündung auf jeden Fall, mich dann damit auseinanderzusetzen. Ich bin dann ganz, wie soll ich sagen, naiv oder blauäugig, wie auch immer. Aber ich bin einfach aufs Gemeindeamt gegangen, ins Pfarramt und habe dann gesagt, ja, ich möchte gerne katholisch werden. Und der Pfarrer, der mich dann später auch getauft hat, Pfarrer Metzner, Dachte so, ja, das ist schön. Kommen Sie mal vorbei, in 2 Wochen haben wir Termin. Gut, haben wir gemacht. Und der hat mir einen Satz mitgegeben, das ist hier kein Verein, in den man einfach eintritt und wieder austritt. Und das prägt mich bis heute. Also ich habe dann einen Glaubenskurs gemacht, wurde dann Ende 2008 getauft, im Februar 2009 gefirmt. Und ich habe mich damit schon sehr bewusst auseinandergesetzt. Und das prägt mich bis heute. Und insbesondere dieser Satz prägt mich bis heute. Denn für mich ist völlig klar, dass bei allen weltlichen Verfehlungen, die die Kirche mit Sicherheit begeht, ich immer wieder auf der anderen Seite sehe, wie viel Gutes sie auch tut. Aber dass es mir vor allen Dingen darum geht, die Botschaft, die im Evangelium verkündet wird, spreche das für mich immer herunter mit, viele sind gestorben, aber einer ist auferstanden. Das hilft mir auch in meinem Alltag.
Ja, interessant. Das hat ja dann auch den Weg zum CV geebnet.
So ist es. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich zum CV gekommen bin. Also ich bin tatsächlich jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Das war in Nienburg so. Das war dann in Bremerhaven während meiner Marinezeit so. Ich war aber nie Messdiener. Und Organist sowieso gleich dreimal nicht, kein Instrument spielen. Und das war dann so, ein guter Freund meines Oberstufengeschichtslehrers, meines Leistungskurslehrers, Volker Herhold, falls er zuhört an dieser Stelle, Grüße bitte. Der Freund, Marc Schiffner, Kartellbruder Schiffner aus Berlin, von der Borussia-Saxonia, meines Wissens nach noch, genau.
Tochterverbindung von den Schwaben aus Berlin.
Ja, genau. Der lernte mich kennen, das war kurz vorm Abitur, war der zu irgendeiner Veranstaltung an meiner Schule. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was das war. Der lernte mich kennen und wir blieben so in Kontakt und stellte dann fest, aha, katholisch und CDU. Und dann, ja, wann geht's mit dem Studium los? Erstmal Bundeswehr, okay. Damals hat man noch über Facebook geschrieben. Und dann schrieb der mich so an, als das dann deutlich wurde, hier, ihr habt 25. Gründungsfest. Germania Leipzig, 2011. Möchtest du da nicht hinkommen? Ne? Und wäre das nicht was für dich? Ich so, ja, kann ich mir mal angucken. Und ich war dann da, das war auch sehr schön. Es gibt auch das Bild noch vom 25., da bin ich sogar mit drauf. Und ich habe dann aber erstmal ein Jahr lang mich in Leipzig eingelebt. Und 2012 im September bin ich rezipiert worden. Bei einer Spontankneipe, wie das bei Germania ja so üblich ist. Und der Marc Schiffner war immer penetrant und hat gesagt, jetzt geh da mal hin und jetzt mach das mal. Und ja, so bin ich dann zu Germania gekommen und das habe ich auch bis heute nicht bereut.
Was hat dich denn so fasziniert daran?
Also erstmal die Gemeinschaft, das muss ich ganz klar sagen. Das war, muss ja dazu sagen, ne, als ich zu Germania kam, hatten wir noch unsere Wohnung in der Schulze-Beusen-Straße. Das war eine Wohnung im Erdgeschoss mit Terrasse. Die war so klassischer 90er-Jahre-Schick mit Linoleumboden, einem kleinen innenliegenden Bad und, sagen wir mal, sehr spärlich ausgestattet. Und das war zu einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und wir kennen ja das Geschäft, ne? Wie wird dann, was machst du so? Ah, in der CDU, katholisch. Ah, also das war dann so natürlich alkoholhaltigen Getränken, habe ich mir so gedacht, okay, das klingt hier ja interessant. Also es war für mich erstmal so die reine Optik. Ne? Mhm. Band toll, ne? Wix toll, ne? Uniform, habe ja selber Uniform getragen. Das war schon, also es hat mich erstmal fasziniert. Und dann natürlich in der Fuchsenzeit und dann in meiner Zeit als Aktiver habe ich halt erfahren, also was für ein großartiger Weg Germania schon in der DDR genommen hat. Ich meine, 86 gegründet. Das ist, nötigt mir immer wieder Respekt vor den Bundesbrüdern ab, die damals diesen Schritt gemacht haben. Und mich bis heute, dieses ganze Korpowesen, bietet etwas, was, glaube ich, nur wenige, die außerhalb stehen, verstehen können, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Also ich stelle das immer wieder fest, gibt ja auch in der auch so im kommunalindustriellen Komplex in Leipzig den ein oder anderen Korporierten. Und jetzt mal unabhängig auch vom Dachverband, man spricht ja irgendwo schon die gleiche Sprache. Also man kennt das dann so und war hier auf dem Haus gezaubert und wie war das früher? das bringt einen schon wahnsinnig viel weiter. Und auch in Krisensituationen habe ich dann erlebt, wie Bundesbrüder auch wirklich da sind. Das kann ich nicht anders sagen. Das habe ich so in der Intensität woanders auch nicht erlebt.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, so eine wahrhaftige Gemeinschaft, die man dort
so
findet.
So ist es, ja.
Das
so ist es.
Hast du nicht viel, ne? Das findest du bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Findest du sowas
bei der
Militär?
Bundeswehr natürlich, klar. Ja. Aber halt eben unsere vier Prinzipien sind ja nicht umsonst da. Und ich glaube, dass das Thema Amicitia und Religio, so die beiden auch, sagen wir mal, das wirklich starke Fundament. Diese beiden, ne? Die lebenslange Bundesbrüderlichkeit, in schweren Situationen da zu sein, auch in guten Situationen da zu sein, das prägt auch mich bis heute. Und ich durfte ja 6 Semester der Verbindung als Senior vorstehen. Das war auch eine Erfahrung, die ich für später sammeln konnte.
Was haben wir denn dir die Verbindung und vor allem auch die Marine über das Lesen und Führen von Menschen beigebracht?
Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Also bei der Bundeswehr war es natürlich so, es gibt einen Befehl, dem ist zu folgen. Das heißt, das ist erstmal auf der Oberfläche eine sehr einfache Form der Führung, weil, warum machen wir das so? Weil ich das jetzt hier sage. Ich habe aber das große Glück gehabt, tolle Vorgesetzte zu haben, von denen ich viel lernen konnte. Und das heißt nicht, dass man jetzt sich hinstellt und einen Befehl eine halbe Stunde erklärt. Aber ich habe da halt ganz schnell gemerkt, ich kann natürlich jetzt auch die Rekruten, die wir dann hatten, natürlich kann ich jetzt hier 100 Mann erstmal 20 Minuten anschreien. Spätestens nach einer Minute schalten die aber auf Durchzug. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je leiser und bestimmter man im Ton ist, das wirkt viel mehr. Und immer war immer mein Lieblingsspruch, den haben wir ja immer gebracht, wenn sie hier jetzt noch Probleme haben, dann helfen wir ihnen dabei. Dann sehen wir ja, das ist, sie haben hier noch Ausbildungsbedarf, dann werden wir den jetzt am Wochenende natürlich nachholen, weil es ist ja dann, wir sehen ja, wir haben dann, es ist ja unser Problem, ne? Da werden wir ihnen jetzt helfen, das zu machen. Das hat meistens immer ganz gut funktioniert. Einfach nur Tür auf, 5 Minuten rumbrüllen, kann man mal machen, ne? Aber es bringt halt nicht viel. Und auch bei der Verbindung natürlich, ich meine, Senior ist ja auch nicht immer das dankbarste Amt, aber ich sag mal so, Menschen lesen ist vielleicht das falsche Wort, aber was Führung angeht, konnte ich immer lernen, dass es schon eine Grundlage dafür braucht. Und der muss man sich immer wieder bewusst werden, warum mache ich das? Der muss ich mir selber bewusst werden. Was will ich denn erreichen? Was ist denn das Ziel, wo ich hin will? Um auch zu versuchen, Menschen, ich wage das halt im Griff nicht, aber die Menschen halt mitzunehmen. Das ist so nach dem Motto, das machen wir jetzt gemeinsam, da führe ich euch jetzt hin und dann erreichen wir gemeinsam das Ziel.
Das musst du ja dann auch spätestens nächstes Jahr, wenn es erfolgreich
ist. Das wird dann noch die ganz große Herausforderung, das ist richtig, ja.
Ja, es ist schon wirklich ein spannender Werdegang, den du da hast. Du hast ja auch, wie du es ja schon gesagt hast, 6-mal den Senior gemacht.
Ja, 2 Senioratsepisoden waren das, 2x3.
War das ein Zeichen von Vertrauen, von Krise, von Mangel an Alternativen oder von allem bisschen?
Also Germania hat ja Freiheit, Recht, Treue als Wahlspruch und ich habe immer dann gesagt, und was uns auszeichnet, ist Improvisation. Tatsächlich ist es natürlich für eine katholische Verbindung im Osten und in Leipzig noch viel mehr sehr, sehr schwierig zu keilen. So, keine Frage. Weil katholisch und verbindungsaffin ist in Leipzig jetzt, es ist keine Armee, die da vor der Tür steht. Und die erste Senioratsepisode, das war 2013, 2014. Da war ich ganz regulär dran. Also es war immer klar, ne, wer hier, jeder Bursch muss mal. Und das war auch eigentlich immer klar, dass es 2 Semester sind, denn wir hatten damals eine Aktivitas, ich müsste jetzt grob überschlagen, 8, 9 Leute vielleicht. Also da kann man sich gar nicht rausnehmen. Und die zweite Senioratsepisode, die entstand ein bisschen dann mehr aus der Krise heraus. Und ich hatte damals die Gelegenheit, den Prozess unseres Umzuges in unsere neue Konstante mit zu begleiten, mit zu gestalten. Das war ja ein echter Kraftakt in jeder Hinsicht. Denn, aber ich wusste es, also wir hatten immer geguckt, neue Konstante. Und ich werde nie vergessen, unser Philisterquästor Dirk Udo und unser Gründungsbursch Häger und ich, wir stehen an unserer jetzigen Konstante, steht der Makler davor. Und wir haben natürlich in den Vorgesprächen nie so ganz gesagt, was wir sind, ne, weil da machen ja viele gleich zu. Und der Dirk Udo fing so an, ja, wir wollten übrigens sagen, also wir kaufen das jetzt hier nicht nur für uns, sondern oder wollen das nicht nur für uns kaufen, sondern wir sind eine Studentenverbindung. Und der Makler sagte, oh, das kenne ich, bin auch in einer. Und das war natürlich, also in dem Moment wusste ich, das klappt jetzt hier auch. Ja? Und da war ich genau, da war ich dann 3 Semester Senior nochmal, bis Anfang 2019, hatte dann das große Glück, also auch den Eröffnungskommerz für die Konstante zu schlagen. Und das, ich wollte es dann halt eben auch, also ich habe gesagt, ne, Schulze-Beutel-Straße war toll, aber das erste Semester in der neuen Konstante, das wollte ich mir als Senior dann nicht nehmen lassen. Und da habe ich dann, wie gesagt, das nicht nur 2, sondern nochmal 3 Semester gemacht. Und das war wirklich, das war eine sehr anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit. Und da hatte ich das Glück, dass wir dann 2 sehr, sehr gute Füchse bekamen, die den Laden dann auch lange geschmissen haben.
Das ist immer viel Glück und ja, eine schöne Sache, wenn das passiert.
Ja.
Wenn man noch Leute hat, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und die nicht nur Arbeit machen.
Das ist so.
Ich meine, als Senior hast du ja auch Menschen geführt, die eigentlich ja auch erstmal gleichgestellt sind irgendwo, abgesehen natürlich zwischen Füchsen und Burschen. Wir haben das ältere Semester. Was ist für dich schwerer, Befehle geben zu dürfen oder Menschen zu führen, die jederzeit Nein sagen können?
Ich würde spontan sagen, natürlich eher 2. Beim Befehle geben ist aber das, oder ob das nun ein Befehl oder eine dienstliche Anweisung ist, der öffentliche Dienst funktioniert da ja irgendwo überall nicht unähnlich. Menschen, die jederzeit Nein sagen können, motivierst du natürlich immer auch durch Vorbild nochmal ganz stark. Und beim Befehle geben ist es eher so, ich muss mir ja Gedanken darüber machen, wenn die das jetzt wirklich so machen, was für Konsequenzen hat das? Derjenige, der Nein sagt und es nicht macht, der hat im Zweifel 2. Das sind 2 unterschiedliche Kategorien. Beides ist nicht ganz einfach, aber unterschiedlich schwer. Oder eben auch nicht. Also auch das gehört natürlich dazu, wenn man die Leute dann doch irgendwie motiviert kriegt, so klassisch, ne, zum Hausbautag oder ne, hier muss mal was aufgebaut werden und dann läuft es auf einmal. Also ich weiß noch, als wir unsere Bar abgeholt haben, die bei uns steht, ich konnte leider nicht. Ich habe ja an den Wochenenden meistens arbeiten müssen und da haben sich 3 Bundesbrüder in einem Auto gemietet, sind in die, wo sind die hingefahren, nach Lippstadt, glaube ich, haben die Bar abgebaut, also es war ganz problemlos, dass das funktioniert hat, und das ist dann natürlich immer schön, wenn dann Dinge auch einfach mal laufen.
Wenn man sich mal so vorstellt, sein Seniorat als eine kleine TV-Minisendung, ne, von einem bekannten Abteilungsleiter. Welche Szene wäre der Wendepunkt der Staffel und was wäre danach anders?
Oh, das ist eine gute Frage. Der Wendepunkt. Also, da würde ich schon sagen, der Kauf der neuen Konstante, weil das war räumlich ein Wendepunkt und das war für mich eben auch der Weg ins Inaktivsein, auch wenn wir den Status ja nicht kennen, aber das war schon der Wendepunkt, ja.
Was war denn der größte What the fuck-Moment für dich?
Oh. Das ist eine gute Frage, weil da gibt es natürlich, da gibt es viele. Also, ich weiß noch, wir hatten beim 25. Mauerfall-Kommerz 2014, Klassiker, ne, schön im Ratskeller gewesen. Also haben die Leute nicht gemacht, ihre Rechnung bezahlt. Ja, wir haben übrigens noch 3.500 Euro übrig. Ja, da müssen wir jetzt wohl eine Lösung finden, ne? So, da war ich schon so, oh Scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Ich war ja mit zwei Studenten, so diese 3.500 Euro hatte ich jetzt nicht einfach mal so Cash dabei. Das war so ein Klassiker. Oder ich weiß noch, also ich bin einmal auch in die neue Konstante gekommen und es sah wirklich aus, als hätte dort nicht nur eine Bombe eingeschlagen, sondern wo ich mir so dachte, okay, wir haben aber hier in einer Stunde Konvent. Ich so, scheiße, ne? Das kann jetzt echt nicht sein. Das schon. Wir hatten auch einmal eine Situation, da musste jemand, ne, von der Konstante, der nicht Bundesbruder war, gehen, der ein Zimmer hatte. Das war auch nicht schön, aber musste halt gemacht werden.
Mhm. Ja gut, man erlebt ja immer die schönsten Erlebnisse und die Küche ist auch immer ordentlich.
Die Küche ist, sagen wir mal, schlimmer als jedes Bad, ne, sage ich immer wieder. In WGs insgesamt und auf Korpohäusern. Ja, das stimmt. Ich habe mal den Kühlschrank ausgemistet. Ich sag mal so, ne, das war auch, also da habe ich an vielen Punkten meine Ekelschwelle echt neu definiert und überwunden.
Das ist auch so, wenn ich unterwegs bin, ich bin auf anderen Häusern und es wird irgendwie gemeinsam auch gegessen.
Ja.
Dann holen die Schüsseln und die Teller, Messer und Gabel raus. Dann denkst du, oh, bitte.
Muss nicht sein, ne?
Lass die bitte sauber sein und lass die bitte noch ein zweites Set haben, wo sie für andere Sachen benutzen.
Das ist wirklich so. Aber ich sag mal, da hat mir meine Bundeswehrzeit wirklich geholfen, weil da musst du auch, aber ich weiß noch, Donnerstag war ja mal Seemannssonntag. Und wenn der Heizergast reinkommt und einmal über den Kuchen leckt und sagt, ist jetzt meins, musst du trotzdem essen. Das ist halt, also ist halt so. Ne? Also da muss man eben dann auch Grenzen setzen. Und ich war vor meiner Bundeswehrzeit, ich war ein ganz Ete-Betete-Kind. So, ne? Also nicht dreckig machen, nicht draußen sein und vor allem geekelt gefühlt. Das habe ich dort wirklich abgelegt. Und dann als Korpo natürlich noch zweimal mehr abgelegt.
Ich meine, was hat denn das Seniorat an dir noch konkret verändert, was vielleicht nicht in einer gewissen Weise nur angenehm war?
Also verändert hat es sicherlich erstmal, dass man weniger Zeit hatte zum Studieren, beziehungsweise dass man, weil ich ja immer noch nebenbei beim Bräuninger gearbeitet habe. Das Koordinieren von freien Wochenenden, das war nicht ganz einfach. Aber ich kann da wirklich, also wenn ich da heute darauf zurückblicke, sage ich mal wieder, zum Negativen, wüsste ich jetzt nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich könnte mir jetzt sicherlich irgendwie so die Klassiker ausdenken, aber jedes Semester meines Seniorats hat mich weitergebracht in irgendeiner Art und Weise. Und darauf blicke ich, vielleicht verkläre ich es auch, ne? Das kann ja durchaus sein, aber da sage ich auch mittlerweile ganz selbstbewusst, das muss man die Bundesbrüder fragen, die damals und heute mit dabei sind. Die sollen ein Urteil darüber fällen.
Ich meine, es gibt ja auch Negativfälle, also Sachen, wo Leute sich so entwickeln, dass sie nur noch Ellenbogen einsetzen, Stock im Arsch haben, völlig spaßbefreit sind. Ich meine, das hast du ja auch. Das beobachtet man oft, ne? Nette Jungs, die aktiv werden und dann zwei Semester später erkennst du die gar nicht mehr wieder und denkst dir, was ist mit dir passiert?
Das stimmt. Da würde ich immer behaupten, dass, also ich sag mal so, na klar, so 2014, als ich das erste Mal auch Stadtrat wurde, da hatte ich schon auch ein bisschen die Nase oben, ganz klar. War 24, dachte mir, wann ruft der Bundespräsident an und fragt, wofür ich zur Verfügung stehe? Hat er bis heute nicht gemacht. Gut, seine Sache. Aber selbstverständlich, das war schon so. Ich hatte immer das Glück, dass ich aber Bundesbrüder und insbesondere meinen Leibvater und meinen Leibbruder um mich herum hatte, die da zur Erdung beigetragen hatten. Mein Leibbruder, der Nils Oberstadt, der saß mit mir zusammen auch im Stadtrat 2014 bis 2019. Und das hat uns unfassbar auch beide wahrscheinlich gegenseitig geerdet. Und ich habe natürlich jetzt weniger im Korpo-Kontext, aber in der Politik immer auch Niederlagen erlebt. So. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen guten Politiker und ich würde sagen auch für einen guten Senior ist, man muss Niederlagen erprobt sein. Mhm. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ich habe mir aber nie meine gute Laune nehmen lassen und habe immer festgestellt, Dingen mit Humor zu begegnen, das ist auch für viele entwaffnend.
Und immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist, Krönchen richten und weitermachen.
Das ist so. Also ich sag mal so, ne, ich meine, es ist auch so ein deutsches Erbübel, ne? Dieses, der ist da mit seiner Firma pleite gegangen, das konnte ja nichts werden. Wo ich mir so denke, nee, hat's versucht, ist doch wunderbar, beim nächsten Mal klappt's halt. Also da erfinde ich diese diese angelsächsische Mentalität wesentlich angenehmer. Und da sage ich mir wirklich, in jeder Niederlage, aus der man aufgestanden ist, geht man stärker, abgehärteter und auch besser heraus. Und es machen sich immer Türen auf. Also auch da, ne, der Heilige Geist würfelt nicht, der wird schon lenken. Er wird es schon irgendwie richten. Das ist, mag auch eine etwas, sagen wir mal, naive oder vielleicht auch kindliche Vorstellung von Glaube oder Fügung oder wie auch immer man das nennen mag sein, aber es hilft mir zumindest, weil schlechte Laune und sich aufregen, das überlasse ich der Talkshow-Industrie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass du ja schon 2014 in den Stadtrat gewählt worden bist. Beobachtest du eigentlich jeden Tag, sagen wir mal, House of Cards für Arme?
Nein, eigentlich beobachte ich jeden Tag House of Cards für den Normalsterblichen. Das hat eine lustige Geschichte. Als ich nach meiner Trennung eine neue Wohnung brauchte, zog ich zurück zu meiner alten Hausverwaltung, fast in die gleiche Adresse, wo wir früher mal gewohnt hatten. Und den Hausmeister kannte ich noch. Und der fragte mich, hier, ein ganz toller Typ, ne? Hier, sagen Sie mal, sind Sie noch in der Politik? Ja. Ich habe jetzt hier House of Cards angefangen. Ist das wirklich so? Und ich so, also ich habe jetzt noch niemanden vor der U-Bahn geschubst, aber der Rest stimmt schon so ziemlich. Oh, okay, gut. Nein, also es ist natürlich überzeichnet, keine Frage. Filmisch aber sehr gut dargestellt in den ersten beiden Staffeln. Ich stelle eher fest, manche wären gerne wie Frank Underwood oder Francis Urquhart in der Originalserie.
Die britische, ne?
Ja, die auch.
Die ist viel geiler, finde ich, als die amerikanische.
Die erste Staffel auf jeden Fall. Mhm. Die zweite und dritte Staffel ist... Also die dritte Staffel ist auch bei der Originalserie nicht wirklich gut. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, die Romane dazu zu lesen. Ich glaube, die sind auch wesentlich besser. Ian Richardson ist natürlich Weltklasse, ne? als Urquhart. Und ich glaube, viele wollten das immer gerne so sein. Am Ende des Tages sage ich mir immer so, Freunde, wir sind hier auf der kommunalen Ebene. Wir müssen versuchen, pragmatische Politik zu machen, und der Mitbewerber, ob innerhalb oder außerhalb der Partei, der eigenen Partei, der ist ja auch nicht per se doof. So. Im Sinne von, dass der das nicht merkt.
Also, kommt auf die Partei an.
Kommt, ja, das ist zum Beispiel etwas, das habe ich früher auch so gedacht. Ne? Also ich weiß noch, ich bin als 14-, 15-jähriger Schneidiger JUler gerne mal mit Aussagen aufgefallen, wie Grüne sind für mich alle Terroristen. Sorgte für viel Schenkelklopfen, ist aber natürlich in der Realität nicht so. Im Gegenteil. Und alle Parteien haben irgendwo gute Leute, aber nein, also wie gesagt, es gibt das habe ich wirklich gelernt, ne? Schleift man sich ja auch ein bisschen ab. Man muss ja mit versuchen, in schwierigen Mehrheitslagen da auch Mehrheiten zu finden. Jedenfalls,
aber es ist auch, glaube ich, in der Politik auch gerade so ein Punkt, dass du ja relativ schnell lernst, dass die Ideale, die du hast, die dich dorthin tragen, relativ schnell von der Realität eingeholt werden, wo es halt wirklich ein Handeln ist, Mehrheiten zu finden, das Gegnerlager mitzunehmen, in wichtigen Punkten in Schach zu halten, Krisen zu nutzen.
Das ist so. Deswegen war ich immer ein großer Fan eines Mehrheitswahlrechts. Denn daran oder dann kann eben eine Partei nach Möglichkeit auch schwierige Dinge durchziehen. Und in meinem Büro hinter meinem Schreibtisch hängt ein Porträt von Margaret Thatcher. Und für mich ist das eine der größten Figuren des 20. Jahrhunderts, eine der bedeutendsten, ja, absolut eine der bedeutendsten konservativen Frauen, die es, oder überhaupt Politiker, die es je gegeben hat. Und der jetzt unabhängig, was ich von bestimmten inhaltlichen Fragen des Thatcherismus halte, die ja auch sehr Großbritannien-spezifisch sind, war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, aber die Entscheidungsfreudigkeit, auch in schwierigen Situation etwas mal durchzuhalten, weggebombt zu werden nach knapp von der IAA, 20 Minuten später vor den Kameras zu stehen, the conference will go on as usual. Das beeindruckt mich schon. Also das ist für mich so, also Mrs. Thatcher, Ronald Reagan, das sind für mich auch so Goats, sagt man ja heute.
Mhm.
Also zeig mir mal heute jemanden, der das so kann. Ne, um dann noch sinnvolle politische Entscheidungen zu treffen. Ich finde, also für mich ist das einfach, ne, mit Leidenschaft, ne, im Englischen würde ich sagen, ne, dedicated, das ist groß. Das ist groß.
Ja, das ist ein Format, das findet man heute nicht mehr so stark. Es ist viel bei Politikern, hat man das Gefühl, es gibt Widerstand, dann wird die Flinte ins Korn geworfen.
Ja.
Ich meine, Merkel war nicht so. Die hat ja auch viele Krisen gekonnt genutzt und hat ja immer diese Tina-Strategie gefahren. There is no alternative, was sie sich ja übrigens ja auch von Thatcher ja auch abgeguckt hatte.
Das ist so.
Dann Krisen auszusitzen, bis es so ist, dass man so lange nicht reagiert hat, bis sich alle irgendeine Art Sachenreaktion wünscht und dann eine kleine Reaktion geben und dann ist die Sache abgehakt. Ja, das ist aber, glaube ich, halt auch, was ein Staatsmann halt auch ausmacht. Und Thatcher ist ja halt auch wirklich, wirklich ein spannender Werdegang. Ne? Von
absolut.
Der Kleinkrämer-Familie hin zur
absolut.
Premierministerin in dem Ständestaat Großbritannien.
Absolut, absolut. Die musste gegen so viele Widerstände kämpfen.
Weißt du, wo die mit an der Erfindung dran beteiligt war?
An Softice.
Ja.
Als Chemikerin. Weil ursprünglich Chemikerin, hatte ein Oxford-Stipendium, kam aus kleinsten, also man würde fast sagen ärmlichen Verhältnissen und hat sich als Frau in den 60er und 70er Jahren in Großbritannien an die Spitze der konservativen Parteien gesetzt und hat dieses Land verändert. Ne? Ob das nun der Sieg über den argentinischen Faschismus ist, ob es die Deregulierung der Wirtschaft ist, die Macht der Gewerkschaften gebrochen. Und ich meine, Großbritannien 78, 79, die waren am Ende. Da ging ja gar nichts mehr. Müllberge in den Straßen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich habe das immer sehr bedauert, dass es in Deutschland, nur und im Osten natürlich noch viel weniger, nur wenig Verbindungen, nur wenig Blick auf Großbritannien gibt, weil für mich immer noch einer unserer wichtigsten und natürlichsten Verbündeten. Und wie du sagtest, es gab Politiker, die eben gesagt haben, ich bin jetzt hier davon überzeugt und ich ziehe es jetzt durch. Dieses, oh, schon wieder eine neue Umfrage und aber auch heute, oh, im Spiegel, das war auch, ist ja egal. Also eine eiserne Regel, die ich auch jüngeren Nachwuchskräften gerne mitgebe. Montags erscheint eine Zeitung, dienstags auch. Und montags ist der Shitstorm für dich da, Dienstag liegt ein Wal in der Ostsee. Und mittwochs haben wir Taubenschläge auf dem Marktplatz. Es geht immer weiter. Also, ne, das Durchheizpotenzial in der Medienwelt ist so massiv, dass man sich keine Gedanken machen muss, wenn man mal schlechte Presse hat.
Ja gut, aber die Presse hat ja auch ordentlich Federn gelassen, ne? Also
absolut.
Das ist ja auch nicht mehr wie früher.
Also ich sage immer so, ne, dieses...
Wird ja auch viel von der Politik finanziert, muss man ja auch sagen.
Ja, also vom Gebührenzahler ja hauptsächlich, ne, und dann auch so, ja, auch so privat auch. Ich sage mir immer wieder, es gibt ja diese Talkshow-Industrie, wo alle paar Wochen so die gleichen Programme durchgenudelt werden, inhaltlicher Natur. Man sieht ja auch immer, dass da eigentlich nur die gleichen Leute sitzen.
Immer die gleichen Playbooks und Frames.
Absolut, absolut. Und wo ich sage, ist okay, ne? Also so früher gab es immer so die, Ne, also ich sag mal so, heute ist ja so der Klassiker Ralf Stegner, Armin Laschet, Albrecht von Lucke, so, ne? Melanie Amann, auch ganz wichtig, ne? Das freundlichste Gesicht des deutschen Journalismus. Wo ich mir so denke, ihr brüllt euch dann jetzt hier eine halbe Stunde an, widerlegt euch oder auch nicht. Es ist halt mit der, das Publikum klatscht bei den klassischen Holzhackphrasen, ist auch okay, aber es hat mit der Lebensrealität von über 80 Millionen Menschen absolut nichts zu tun. Deswegen absolut
guckt nichts. Das auch keiner mehr außer Politikern, glaube ich, oder?
Also ich gucke es auf gar keinen Fall. Erstens bin ich da meistens schon ein bisschen müde. Zweitens interessiert es mich absolut überhaupt nicht, was die da sagen und was sie machen. Ich finde, also bei aller Liebe auch zu, sagen wir mal, Leuten, die immer in der Politik immer sagen, müssen wir über Reformen reden, wir müssen mal machen. Macht's einfach. Ich will es gar nicht hören. Ich will auch nicht viel erklärt bekommen. Ich will auch Politik nicht besser erklärt bekommen. Ich will gute Politik, die aber gemacht wird. So, und dann alle 4 Jahre werden wir ja gefragt, was wir davon halten. Aber so die große partizipative Beteiligungsprozesse in Programmfragen für eine Bundestagswahl, braucht es die? Das ist für mich viel Selbstbespaßung auch.
Das ist Entertainment letztendlich.
Ja, das ist es ja leider nicht, weil wenn etwas...
Ich meine, das ist auch das, was wir auch mal bei Trami zu viel gesehen haben früher. Ne? Da, wird, ja. Da wurden Gefechte ausgefochten und mit Deutschland gerettet.
Klaus Schlupp. Das waren noch Zeiten.
Ja, aber
der Schlupf ja des nichts. Jahres. Ne? Das ist, nein, natürlich bringt es bringt überhaupt nichts. Und ich sage immer wieder, für mich gilt in meiner Wahrnehmung, die Menschen haben uns Politiker gewählt, um sie zu repräsentieren, aber auch um sie zu führen. Die wollen, dass wir Probleme lösen. So. Die wollen nicht, dass wir ihnen erklären, was nicht geht und wie wir versuchen, uns Problemen zu nähern. Das ist natürlich heute alles nicht mehr ganz, ganz unkomplex, mag ja alles sein. Aber die wollen nicht hören, dass wir jammern. Und ich sag mal so, dieses Thema Entertainment-Faktor spielt auf der anderen Seite des des großen Teiches eine große Rolle. Man kann das jetzt gut oder schlecht finden. Ich glaube, eigentlich ist es eine Stärke, dass deutsche Politiker sehr wenig für Entertainment übrig haben und da auch nicht sonderlich gut sind. Mittlerweile halte ich es aber für eine Schwäche. Man sieht das ja in Sachsen-Anhalt, der Spitzenkandidat der AfD dort, Millionen oder also Hunderttausende Follower auf jeden Fall. Ich finde den ganz grauenhaft, so wirklich der schmierigste Typ, den ich mir so vorstellen kann. Es zieht aber. So. Und ich sage mir immer, also es gibt den schönen Satz von Roger Stone, Politics is show business for ugly people. Und
hast du die Doku gesehen von dem?
Absolutes Weltniveau. Absolutes Weltniveau. Also irgendwie, ich kann mich der Faszination da nicht verschließen und sage auch immer, er hat ja recht. Und wenn ich in den Spiegel gucke, hat er recht. Ne? Fürs Showgeschäft bin ich zu hässlich, fürs Priestertum war das Latein zu schlecht, blieb ja nur Politik übrig. Drastisch formuliert. Nein, Spaß beiseite. Politik ist schon auch ein ernstzunehmendes Geschäft. Aber dieses und in Amerika darf man natürlich nicht vergessen, spielt das Thema, ne, dass Politiker entertainmentfähig sein müssen, spätestens seit Ronald Reagan eine viel größere Rolle. Das ist bei uns nicht so, aber ich sag mal so, zieht euch wenigstens mal ein paar Schuhe an, die nicht nur 50 Euro gekostet haben. Fände ich jetzt nicht schlecht, wäre dem Amt, glaube ich, angemessen. Zum Beispiel. Und ne, vor allem aber, und das sind ja alles nur so Scenery for the Public, macht gute Politik. Macht einfach gute Politik. So. Ich glaube auch, dass viele Politiker gerade so in der zweiten, dritten, vierten Reihe, und irgendwo gehöre ich ja auch dazu, wenn man jetzt mal die Leipziger Politik vielleicht ausnimmt, die machen auch eine gute Arbeit. Die hängen sich rein, die gehen zu jedem Kaninchenzüchterverein, jedem Dorffest, jeder Feuerwehrversammlung und verbringen dort Stunden, die sie nicht bei ihrer Familie verbringen, das gehört ja auch dazu, und hängen sich rein und kommen am Ende, also feiern dann sicherlich auch Erfolge und auch kleine Erfolge, die ja vor Ort auch wichtig sind, aber wo ich mir so denke, ihr hängt so im Hamsterrad drin, das tut mir schon echt leid. Die großen Fragen gehen an euch vorbei, das ist meistens nur eher kleiner Zirkel, der das entscheidet und ihr müsst halt mitmachen.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, was mich auch noch interessiert, ist vor allem die Fähigkeiten, die wir in der Verbindung lernen, zu überleben. Was hast du gelernt für die Politik? Weil ich frage aus einem gewissen Blickwinkel, weil es gab ja vor der letzten US-Wahl das Interview zwischen Joe Rogan und Donald Trump.
Ja.
Und Donald Trump hatte da eine sehr interessante Aussage gemacht. Und zwar hat er gesagt, der Fehler, den er in der ersten Amtszeit gemacht hatte, weil er auch relativ frisch noch im Business war, war, dass er sein Team nicht aus Survivern gebaut hat. Mit Survivor meinte der Politiker, die sich seit 20, 25 Jahren in diesem Geschäft halten, die die Spielregeln kennen, dass er nicht auf den aufgebaut hat, weil er halt auch so ein Antipolitiker-Image und Team halt haben wollte, was natürlich dann auch gescheitert ist, weil die halt die Fallstricke alle nicht so ganz kannten. Deswegen ist das Team jetzt in der zweiten Amtszeit komplett anders aufgebaut als das erste. Wie siehst du das vor allem auch als Verbindungsstudent, der auch im Politikleben aktiv ist?
Also, da ist eine ganze Menge Wahrheit dran, weil es gibt ja aus Wall Street noch den schönen Satz von Gordon Gekko, was ich brauche, sind clevere Leute, die arm sind, die nach oben wollen. Und finde ich, beschreibt das Ganze auch ganz gut. Politik ist ja auch ein Kampf ums Überleben. Politik ist mit Menschen umgehen, im positiven Sinne. Aber der Politiker muss dem Wähler gegenüber standhalten, der muss innerparteilichen Konkurrenten gegenüber standhalten. Das ist, sich da über ein paar Jahre zu halten, ich meine, für mich ist es meine dritte Wahlperiode im Stadtrat, das ist, die erste Wiederwahl ist immer die schwerste. Einmal gewählt zu werden, ist gar nicht so schwer, wenn man bestimmte Dinge richtig macht. Aber die erste Wiederwahl ist die schwerste. Da wird abgerechnet das erste Mal. Und das ist, ne, man braucht meistens ja so eine Wahlperiode, um überhaupt erstmal reinzukommen in die ganzen Themen, im Ehrenamt noch viel mehr. Aber es stimmt schon. Ne? Das, was man in politischer Führungsfunktion braucht oder auch in der Verbindung braucht, und das war ja auch die Frage, du brauchst Leute, denen du vertrauen kannst, die loyal sind und die ein Loyalitätsverständnis haben, was nicht heißt Kadavergehorsam, sondern ich bin dein Erster, der dir sagt, was auch nicht gut läuft. Das habe ich immer gesagt. Also, was ich, so eitel ich bin, und das bin ich wirklich, was ich nicht brauche, ist Lobhuldigung. Ne? Das ist, also nicht von meinem engsten Umfeld, weil das sollen bitte die anderen machen, aber wenn mir das nicht sagen kann, war scheiße, dann geht's nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, das habe ich im Verbindungskontext gelernt, dort wird auch offen miteinander geredet.
Ja, das ist schwierig, was du da beschreibst, weil es ist so, die Wegverfährten, die einem da folgen, sagen wir mal mit dem Weg nach oben, die bleiben auch nicht ewig immer bei einem. Dann
das ist so.
Wird das ausgetauscht durch Leute, die noch bessere Fähigkeiten haben, aber vielleicht dann die Punkte bei der Loyalität geringer haben, wissen, wie man halt manipuliert und dann halt die Führungskraft dann halt so ein bisschen einbuttert und hermetisch abriegelt, ne? Also das ist ja dann
Das ist ganz klar, da, also ich sag mal so, da jemand, also ich, auch wenn ich jetzt erst 36 bin, aber ich mache jetzt 20 Jahre ungefähr Politik, ein bisschen länger sogar, das muss man erkennen. Also ich sag mal so diese klassischen Torwächter, ne, die dann sagen, ich schirme dich ab oder ich schirme dich von deinem Umfeld ab, da sage ich immer, also wenn man sowas merkt, raus, geht nicht. Natürlich, es entwickeln sich immer Leute weiter, es gibt andere berufliche Perspektiven, man muss dann neue Leute auch immer finden, das ist nicht immer schön, macht die ganze Sache aber auch spannend. Mhm. Es ist halt nicht eintönig, es ist immer wieder was Neues, jeden Tag neue Herausforderungen. Henry Kissinger ist ja der Satz, ne? 24 hours are a damn long time in politics. Das stimmt auch. Und ein eiserner Grundsatz, aber es geht immer weiter. Jeden Morgen gibt es entweder neue Nachrichten, neue Vorlagen, neue Entscheidungen. Und wer ernsthaft in der Politik führen will, muss immer auch ein gewisses Risiko eingehen. Und zum Zweiten kann sich nicht nur damit aufhalten, wenn mal Dinge nicht gerade ganz komfortabel sind. Sondern, ich sag mal so, jemand aus meinem engeren Umfeld hat eine neue berufliche Perspektive oder nimmt aus anderen Gründen Abstand, das kann ja alles passieren, da muss ich halt jemanden neuen finden, Das ist doch meine Aufgabe. Kann ich nicht sagen, oh, wäre aber schön, war doch jetzt so eine tolle Zeit. Nein, es geht immer weiter. Auch das ist der Anspruch, den der Wähler an uns haben kann, dass wir uns nicht darüber beklagen. Also, auch, ich formuliere es immer so, never explain, never complain.
Es ist ja auch so, gerade in der CDU, dass der CV ja auch sehr stark dort aktiv ist.
Soll so sein, ja.
Ist ja vom Bundeskanzler bis hin zur JU-Führungsspitze. Sind
das
ja
ist so.
Meistens auch noch alles, also wie gesagt, CV.
Ja, ja.
Wie ist das da so im Miteinander? Spielt das am Ende noch eine große Rolle, wenn es so viele sind? Oder?
Es ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Du hast natürlich erstmal einen Zugang. Also ich habe den Bundeskanzler tatsächlich einmal auch persönlich getroffen. Da war er noch nicht Kanzler und Klassiker, da haben Bild zusammen gemacht und da sagte ich dann auch so, ah, da freuen sich die Bundesbrüder und Kartellbrüder in der aktiven Gruppe. Ach ja, Mensch, und sie sind hier. Und das war sofort, ne, also ich habe jetzt nicht du gesagt, das traut man sich dann ja trotzdem nicht ganz, also ich traue es mich zumindest nicht. Aber also was ich zum Beispiel ganz toll fand, ne, Joachim Herrmann ist zwar jetzt CSU, aber ne, in der ersten Reihe bei der CV mit Band, regelmäßig mit Band in der Kirche und da auch Armin Laschet hat, ich glaube, seine Verbindung, die Ripuaria, Empfang in der Staatskanzlei als Ministerpräsident mit Band. Also das finde ich, finde es immer gut, wenn sich Leute auch offensiv und öffentlich dazu bekennen, weil das, was wir machen, ist nichts Verwerfliches. Das ganz im Gegenteil. Und immer dieses, oh, das sind ja so Seilschaften und Netzwerke. Erstens ist das alles transparent. Zweitens, Netzwerke gibt es überall. Das ist halt eins. Ende der Fahnenstange. Aber in der Tat, also CV, also ich glaube, die Dichte an CV ist in der CDU schon groß.
Ich hätte auch irgendwann mal so den Erkenntnismoment, wo mir klar geworden ist, dass der CV das System ist.
Ja, das ist, denn der CV ist halt eben, erstens ist er relativ alt und relativ beständig. Ja, also das muss man ja auch sagen. Und da kommt wieder hinzu, die katholische Kirche ist seit 2000 Jahren durch, ne, ich weiß nicht, Kriege, Revolutionen, Schismata gegangen. Auch da, es geht immer weiter.
Mhm. So,
und das ist, sicherlich gilt das auch für den CV an bestimmten Stellen. Und also das ein oder andere ist, es ist aber jetzt mitnichten so, dass es regelmäßig, sagen wir mal, CV-Runden innerhalb der CDU gibt. Eher ist es so, man guckt mal, wer ist so bei Parteitagen dabei und aha, manche haben ja auch eine CV-Nadel dran, erkennt man sich und das ist dann schon schön.
Der Spinatfleck.
Ganz genau, ja.
Ja, ist ja interessant. Aber ich meine, es ist ja auch so, es ist ja auch ein gleiches Werteverständnis, was dann auch drin
absolut
ist. Man hat dann auch
ja
direkt auch ein, man kann sich auch schneller vertrauen, glaube ich, halt auch, ne?
Ja, das definitiv. Also das stelle ich immer wieder fest. Innerhalb des CVs, aber auch da verbandsübergreifend, würde ich sogar sagen. Du hast halt eine andere Verbindung miteinander. Das ist wie wenn du in der gleichen Teilstreitkraft warst. Ja, also stell das fest, unser langjähriger LVV-Chef war auch bei der Marine. Zu ganz anderen Zeiten, der ist jetzt kurz vorm Ruhestand. Aber das ist dann schon so, ne, okay, man hat irgendwie, ist es dann schon was Ähnliches. Und das ist natürlich so. Du hast eher den Eindruck, das würde ich schon sagen, bei einem Korpo und bei einem CVer, bei einem Kartellbruder oder dann natürlich bei einem Bundesbruder noch viel intensiver, die Gefahr, dass der dich einfach so kaltblütig abserviert, ist immer gegeben, aber es ist unwahrscheinlicher.
Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also es gibt immer, glaube ich, die goldene Ausnahme,
klar,
die Chaos verbreitet, aber
klar,
im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, da relativ ähnlich. Ich würde auch sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende.
Sehr gerne.
Michael, gibt es noch etwas, was du zum Schluss jungen Aktiven mit auf den Weg geben möchtest?
Also, was ich jungen Aktiven, unseren Nachwuchskräften immer mit auf den Weg gebe. Stellt euch nicht immer die Frage, ne, was die Umstände sind und ob das gerade ins Leben passt. Hört man ja heute gerne, ah, es passt gerade nicht in meinen Lebensplan. Wenn du mit 21 einen Lebensplan hast, machst du schon mal einen Fehler.
Ich habe so eine Quarter-Life-Crisis.
Ja, das war alles ein Käse mittlerweile. Erstens, Leben genießen. Die Studentenzeit kommt nie wieder. Studentenzeit, Problem an der Studentenzeit, viel Zeit, wenig Geld. Macht was draus. Macht einfach was draus. Genießt diese Zeit, sie kommt nicht wieder. Nutzt es, um Grundlagen zu legen für spätere Verbindungen, nutzt alte Herren. Ich kenne viele, viele alte Herren, die sich freuen, nicht nur Vorträge zu halten, sondern die das ernst meinen mit, du kannst, ich helfe dir hier bei einem Praktikum, ich gebe dir hier einen Hinweis, später auch vielleicht für einen beruflichen Einstieg. Nutzt das immer, nehmt das ernst und vor allen Dingen, wenn es um die Verbindung geht, einen Satz nie ernst nehmen, das haben wir schon immer so gemacht. Gibt es nicht. Ihr seid aktiv. Ihr seid da. Ihr habt die Chance, es besser zu machen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Michael Weikert, schön, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.